Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. In vielen anderen Ländern gibt es sie schon und auch bei uns in Deutschland sollen sie demnächst zugelassen werden. Elektroroller, also Tretroller mit Hilfsmotor. Das Bundeskabinett hat gestern die Regeln dafür beschlossen und über Potenzial und mögliche Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern hören Sie ja gleich ein Gespräch mit Annika Mehnken vom Verkehrsclub Deutschland. Die weiteren Themen heute: Das Volksbegehren für den Schutz der Insekten in Bayern wird Gesetz. Der japanische Autohersteller Toyota setzt auf die Brennstoffzelle als Alternative zum Elektroauto. Und der Bundesverband der deutschen Industrie berät über den Klimaschutz. Im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, was Sie machen können, wenn das Reisegepäck bei einem Flug auf der Strecke geblieben ist. Die E-Roller kommen. Je nach Geschwindigkeit und örtlichen Verhältnissen sollen elektrisch verstärkte Tretroller künftig auf Straßen, Rad- und Gehwegen erlaubt sein. Das hat das Bundeskabinett gestern beschlossen. Die Politik spricht sich von diesen neuartigen Fahrzeugen ein großes Potenzial für umweltverträglichen Verkehr. Wo das Potenzial liegt und wie es sich mit anderen Verkehrsteilnehmern verträgt, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Annika Mehnken vom ökologisch orientierten Verkehrsclub VCD gesprochen. Und ich habe sie zunächst gefragt, ob sie schon mal so einen E-Roller ausprobiert hat.
Nein, habe ich leider nicht. Ich hätte tatsächlich große Lust dazu, aber nein, ich hatte noch nicht die Möglichkeit.
Wie sehen Sie denn das Potenzial dieser Fahrzeuge?
Na, der VCD begrüßt es, dass die jetzt recht sicher zugelassen werden. Das ist eben, ja, wie auch das Verkehrsministerium hier sagt, ein Schritt, um die Verkehrswende umzusetzen, indem man eine weitere nachhaltige Mobilitätsoption schafft. Und wir sehen das Potenzial im Bereich der Multimodalität, das heißt, um gut vernetzt mit mehreren Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen.
Schnellere E-Roller sollen ja auf Radwegen oder auf der Straße fahren dürfen, also solche, die 12 bis 20 Stundenkilometer schaffen, langsamere gegebenenfalls auf dem Fußweg. Ist das aus Ihrer Sicht sachgerecht?
Wir würden uns wünschen, dass es nur eine Kategorie gibt, also nur die schnelleren ab 12. Das war ja auch der ursprüngliche Entwurf und das macht es natürlich auch leichter, die zu kontrollieren dann später. Und grundsätzlich geht es natürlich darum, den Fußverkehr zu schützen. Das ist ein ganz besonders sensibler Raum. Ja, grundsätzlich brauchen wir überall mehr Platz, wenn die denn jetzt auf Fuß- und Radverkehrsanlagen fahren sollen.
Mich hat heute eine Hörermail erreicht. Viele Fußgänger hätten Angst davor, angefahren zu werden von solchen E-Rollern. Schon Radfahrer auf Gehwegen seien ein großes Problem. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Gibt es da zusätzlichen Schutzbedarf?
Ja, klar, für die Fußgänger gibt es einen besonderen Schutzbedarf. Das ist ja auch ein Aufenthaltsraum für Kinder, für Ältere. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wenn wir jetzt noch eine weitere Fahrzeugkategorie zulassen, dass wir gucken, wo nehmen wir den Platz her. Ja? Der Radverkehr, der braucht den Platz, der ist schon zu eng, deswegen weichen die ja auch oft auf die Gehwege aus oder weil sie sich im Unsicher fühlen. Und wenn man den Platz vom fahrenden oder ruhenden Autoverkehr umwidmen würde, der ist ja da, hätte man natürlich auch die Möglichkeit, dort alle sicher unterzubringen.
Das heißt, man müsste Fahrbahnen schmaler machen oder Parkraum wegstreichen?
Beides. Grundsätzlich, also ist das beides eine Option. Vor allem, wenn wir auch über Tempo 30 innerorts nachdenken als Regelgeschwindigkeit mit Ausnahmen Tempo 50. Weil durch Tempo 30 brauche ich auch nicht mehr so breite Straßen.
Es gibt ja auch den Gedanken, eigene Spuren für solche Verkehrsmittel zu verwenden. Ist das eine Idee?
Das wird dann nach wie vor eine Platzfrage sein. Das ist ja gerade der Interessenkonflikt, der da jetzt hochkocht. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Flächen zu vergeben. Und ob das jetzt über eine zusätzliche Spur für diese Fahrzeuge funktioniert oder ob man den Fuß- und dem Radverkehr mehr Platz gibt, ist dann die andere Lösung.
Sie haben sich gerade ausgesprochen dafür, dass es nur eine Kategorie gibt. Jetzt gibt es zwei Kategorien, die relativ langsamen bis 12 Stundenkilometer und die schnelleren. Warum sollte man diesen Unterschied nicht machen?
Na, die schnelleren, die kann man aufgrund der Geschwindigkeiten 12 bis 20 km/h besser dem Radverkehr zuordnen. Die langsamen sind dann trotzdem, also wenn sie bis 12 km/h gehen, nochmal dreimal so schnell als der Fußverkehr. Das heißt, es ist keine gute Lösung, die auf Fußverkehrsflächen fahren zu lassen, aber sie sind dann auch wiederum zu langsam für den Radverkehr. Deswegen ist es besser, einfach nur eine Kategorie zu haben, die dem Radverkehr zugeordnet wird. Und dann sind die Kontrollen fürs Ordnungsamt oder für die Polizei auch einfacher.
Aber das ändert ja nichts daran, dass die langsameren produziert werden und die sich dann auf dem Radweg vielleicht unwohl fühlen.
Genau, das ist, wie gesagt, das ist keine optimale Lösung aus unserer Sicht. Und um da jetzt irgendwie eine Lösung aber hinzubekommen, man will den Fußgänger ja nicht noch weiter auf die Pelle rücken, muss man dann mehr Flächen für den Radverkehr schaffen.
Das Interview mit Annika Mienken haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die Zustimmung bei den Menschen in Bayern war groß und das Volksbegehren Rettet die Bienen schaffte die gesetzlichen Hürden locker. Die bayerische Staatsregierung setzte zunächst einen Gesetzentwurf zur Rettung von Bienen und Bauern dagegen. Doch gestern wurde bekannt, dass die Koalition aus CSU und Freien Wählern das Volksbegehren unverändert zum Gesetz machen will. Frage an Michael Watzke, unseren Bayern-Korrespondenten. Was kommt damit auf das Land zu?
Erstmal ein Gesetzgebungsprozess, der im Mai damit enden könnte, dass das Gesetz in den Landtag eingebracht wird, erstmal in erster Lesung dort angenommen wird, weil die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern es ja so empfiehlt. Und dann gibt es in Bayern ein Artenschutzgesetz, das es in Deutschland in der Form noch nicht gibt, mit scharfen Vorgaben für vor allem die Landwirtschaft, aber vielleicht auch für andere, die freie Flächen, die Blühwiesen ihr eigen nennen, also Kommunen, Kirchen oder auch Privatmenschen. Und all die müssen sich dann an strenge Vorgaben halten, etwa an Gewässerrandstreifen oder an weniger Pestizide. Und es kommen Kosten auf den Freistaat Bayern zu. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, sprach gestern von 50 bis 75 Millionen Euro, die Übernahme dieses Volksbegehrens in ein Gesetz den Freistaat im Jahr kosten könnte.
Sorgt diese Wende für Begeisterung bei den Initiatoren?
Ja, uneingeschränkt ja. Ich habe mit verschiedenen gesprochen und alle waren begeistert. Norbert Schäffer beispielsweise, der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz, er sprach von einem guten Tag für Bayern.
Es könnte tatsächlich sein, dass wir eine Zeit erleben, in der der Rückgang der biologischen Vielfalt, der über Jahrzehnte stattgefunden hat, tatsächlich, dass dieser negative Trend umgekehrt wird. Das Gesetz wird jetzt in Kraft treten, davon gehen wir fest aus. Wir werden auch weiterhin an weiteren Vorschlägen am Runden Tisch konstruktiv mitarbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, Naturschutz und Artenschutz in Bayern hat noch nie so viel Spaß gemacht.
Das sagt Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz, aber auch Agnes Becker von der ÖDP, die eine der Hauptinitiatoren dieses Volksbegehrens war, war begeistert und sie konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU nicht verkneifen.
Dass der Herr Söder jetzt so tut, als hätte das er eigentlich immer schon vorgehabt, ist fast ein bisschen witzig, aber es ist schön, dass er diesen Sprung jetzt geschafft hat und gemerkt hat, okay, es ist ein vernünftiger Vorschlag und den kann man eigentlich nur annehmen.
Tatsächlich ist es vielen Naturschützern mit diesem Volksbegehren gelungen, die bayerische Staatsregierung vor sich herzustellen. Und die hat, weil sie ahnt, dass sie einen Volksentscheid nicht gewinnen könnte, nachgegeben und den Forderungen stattgegeben.
Der Bauernverband war ja dagegen und er muss sich jetzt dem Druck fügen.
Ja, aber man muss dazu sagen, dass sich der Bauernverband in den letzten Wochen schon gewandelt hat. Wenn man beispielsweise mal liest, was er vor ein paar Tagen geschrieben hat, da steht, wir haben das Signal der Bürgerinnen und Bürger beim Volksbegehren Artenvielfalt für einen besseren Artenschutz verstanden. Also auch der Bauernverband hat sich bewegt. Allerdings macht er ganz deutlich, wir sind bereit, die Landwirte in Bayern sind bereit, sich dem zu beugen, wollen dafür aber auch entschädigt werden. Denn für viele Leistungen, für die Bauern derzeit noch entschädigt werden, etwa Gewässerrandstreifen, würden sie dann in Zukunft kein Geld mehr bekommen. Und da sagt Hubert Aiwanger, selbst Landwirt, Vorsitzender der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, da müsse man aus dem Gesetzentwurf, der jetzt noch besteht, den er als Kartoffelsack bezeichnet, eben einen maßgeschneiderten Arbeitsanzug machen.
Mit Ausführungsverordnungen, mit einem zusätzlichen Maßnahmenpaket und auch mit Fördergeldern, auch gezielt für Landwirte, die mehr Ökoleistung erbringen, und zwar auch über Bereiche hinaus, an die derzeit noch gar keiner gedacht hat im jetzigen Volksbegehrensentwurf.
Also die Bauern sind nicht begeistert, aber wenn sie entschädigt werden, glaube ich, sind sie zumindest dazu zu bringen, mitmachen zu wollen. Und natürlich ist dieses Signal, das die Staatsregierung jetzt gegeben hat, für viele Umweltschützer ein Signal, noch mehr zu fordern, etwa Volksbegehren anzuschieben gegen den Flächenfraß oder für einen dritten Nationalpark in Bayern. Beides scheint schon in Planung zu sein.
Michael Watzke war das aus München. Ganz herzlichen Dank. Die Zeit drängt, das Auto mit Verbrennungsmotor soll von den Straßen verschwinden, denn es belastet das Klima. Doch es stellt sich die Frage nach der Alternative. Das Elektroauto hat seine Schwächen, trotzdem setzen die meisten Autohersteller darauf. Bei uns tut das vor allem der VW-Konzern, der darin den Weg der Zukunft sieht. Doch es gibt andere Techniken und eine davon ist die Brennstoffzelle. Sie arbeitet mit Wasserstoff, also kann ebenfalls ohne klimaschädliche Emissionen auskommen. Und ein wichtiger Vorteil, das Tanken, das geht deutlich schneller. Der japanische Autohersteller Toyota sieht deshalb in der Brennstoffzelle eine Alternative zum Elektroauto. Martin Fritz mit den Einzelheiten.
Das Wasserstoffauto von Toyota heißt Mirai, das bedeutet Zukunft. Doch diese Zukunft sieht bisher recht bescheiden aus. Derzeit baut Toyota nur 65 Mirai in der Woche, das sind nur 3.000 im Jahr. Nächstes Jahr steigt die Produktion auf 30.000 Mirai, dann in der zweiten Generation. Erst Mitte der 20er Jahre sollen es mehrere Hunderttausend im Jahr sein. Damit geht Toyota einen einsamen Sonderweg. Als einziger Autobauer außer Hyundai baut man neben einem Batterie auch ein Brennstoffzellen-Elektroauto. Tatsächlich sei das Batterieauto technisch weiter, gesteht der Toyota-Projektleiter für das Wasserstoffauto Taiyo Kawai.
Unfortunately, the battery technology is easier.
Leider ist die Batterietechnologie einfacher und sie ist 5 Jahre länger auf dem Markt. Das erste kommerzielle Elektroauto fährt seit 2009, der Mirai erst seit 2014. Diese 5 Jahre Rückstand haben wir bisher nicht aufholen können.
We are trying to catch up, but not yet succeeded.
Ein Grund sind die hohen Kosten des Antriebssystems aus Brennstoffzelle, Wasserstofftank, Luftkompressor und Elektromotor. Immerhin konnte Toyota diese Systemkosten schon um den Faktor 20 verringern. In der nächsten Generation des Mirai im Jahr 2020 sind sie noch einmal 30-40% niedriger. Aber auch die Batterien für Elektroautos werden immer billiger und leistungsfähiger. Der zweite Grund für den Rückstand sind die teuren Tankstellen für Wasserstoff, während es Strom für Batterieautos fast überall gibt. Dennoch ist Toyota davon überzeugt, dass der Wasserstoffantrieb eine Existenzberechtigung hat.
So, Toyota believe in the future.
Wir glauben, dass in der Zukunft, 2040, 2050, Batterieautos und Brennstoffzellenautos nebeneinander existieren werden. Bei Personen- und Nutzfahrzeugen, das ist unsere Basisannahme. Dafür hat Toyota gute Argumente. Erstens, ab einer bestimmten Reichweite und Fahrzeuggröße ist die Brennstoffzelle wirtschaftlicher und praktischer als Batterien, nämlich bei langen Strecken von größeren Personenwagen und generell für Busse und Lastwagen. Auftanken ist mit Wasserstoff in 3 Minuten möglich, das wird bei Batterien noch lange nicht gehen. Zweites Argument, nur mit einer umfassenden Elektromobilität lässt sich der Ausstoß von Kohlendioxid wie angestrebt um 90% verringern. Außerdem hält Toyota an dieser Technologie fest, weil Japans Regierung Wasserstoff als neuen Energieträger haben will. Das soll dem Klima helfen und Japan energieautark machen.
I personally believe we have several responsibility.
Japan hat die Möglichkeit, zu einer Wasserstoffgesellschaft zu werden. Diese staatliche Politik will Toyota unterstützen. Die Ankündigung von VW-Chef Herbert Diess, nur Batterieautos zu bauen, hat Toyota-Manager Kawai irritiert. In Japan und Kalifornien könne Toyota mit seinem Brennstoffzellenauto voranfahren. Aber in Europa müssten dies die deutschen Autobauer tun. Daher hoffe er, dass Audi das erste eigene Brennstoffzellenauto, wie geplant, Anfang des nächsten Jahrzehnts auf den Markt bringt.
Toyota setzt auf die Brennstoffzelle. Das war ein Beitrag von Martin Fritz. Bei Facebook gibt es eine neue Datenpanne. 2 Firmen haben Daten ihrer Nutzer aus dem Online-Netzwerk ungeschützt auf einem öffentlich erreichbaren Server gespeichert. Die Einzelheiten von Markus Schuler.
Die Daten waren von 2 App-Entwicklerfirmen gespeichert worden. Ein mexikanisches Unternehmen unter dem Namen Cultura Collectiva hatte Kommentare, Gefällt-mir-Angaben und Accountnamen bei dem Cloud-Dienst AWS von Amazon frei zugänglich abgelegt. Und auch eine zweite Firma, die eine 2014 eingestellte App unter dem Namen At The Pool betrieben hatte, soll Daten offen abgespeichert haben, inklusive von mehr als 22.000 Passwörtern für die App. Facebook teilte mit, für App-Entwickler sei es verboten, Daten aus der Plattform des Online-Netzwerks ungeschützt zu speichern. Man habe gemeinsam mit Amazon die Daten nun gelöscht. Wie ernst der Schaden ist, lässt sich schwer sagen. Betrüger könnten versuchen, mit den E-Mail-Adressen und den Passwörtern in Konten bei anderen Diensten reinzukommen.
Markus Schuler berichtete. Beim Thema Klimaschutz wird die deutsche Industrie meist eher als Bremser wahrgenommen und in der Tat, wichtige Branchen befürchten vor allem Wettbewerbsnachteile, wenn Deutschland oder die Europäische Union hier mehr tun und strengere Vorschriften erlassen als die Konkurrenz. Doch zur Industrie gehören viele Branchen, manche profitieren von sauberen Technologien und viele Konzerne wollen sich als Klimaschützer positionieren. Der Bundesverband der deutschen Industrie veranstaltet heute in Berlin einen Klimakongress. Für uns ist Barbara Schmidt-Matern dort. Frau Schmidt-Matern, wie positioniert sich denn der BDI beim Klima?
Naja, Georg Ehring, er positioniert sich allein schon dadurch, dass er hier in einem Umweltforum heute tagt in Berlin-Friedrichshain. Zum Frühstück zumindest wurden hier Gurkensticks gereicht und die Pressemitteilungen werden nur noch online verschickt und nicht mehr als Papier ausgedruckt. Auch das, glaube ich, darf man schon als Stellungnahme des Industrieverbandes bewerten. Dann gab es gleich zu Beginn der Veranstaltung hier eine Umfrage, wie denn die Teilnehmer des Klimakongresses angereist sind. 46% sind mit Bus und Bahn gekommen, 18% mit dem Fahrrad, 0% übrigens mit einem Elektroauto. Und zu den weiteren offiziellen Positionen muss man sagen, da hat der BDI schon vor einem Jahr eine Klimastrategie vorgelegt, basierend auf einer Studie mit der Fragestellung, wie kann Deutschland bis sein 2050-Ziel erreichen, also eine Einsparung der Treibhausgasemissionen um 80 bis 95%. Da sagt der BDI, 80% plus X sind machbar, 95% würde Deutschland betriebs- und volkswirtschaftlich nicht verkraften. Und dann zu der Frage, wie wären denn die 80% machbar? Da wird zum Beispiel oder heißt es natürlich, dass eine massive Reduktion fossiler Brennstoffe nötig ist. Das heißt, Benzin und Diesel müssen verteuert werden. Es muss eine Quote für Elektroautos her. Es braucht neue Technologien, zum Beispiel in der Wasserstoffwirtschaft oder auch bei der CO2-Speicherung. Und vor allem ein ganz wichtiger Punkt für den Industrieverband, es braucht massive finanzielle Investitionen.
Die aktuellen Demonstrationen Fridays for Future der Schüler, wirken die auch auf die Wirtschaft? Ist das hier zu spüren?
Ja, das ist auf jeden Fall zu spüren. Professor Dieter Kempf hat hier die Eingangsrede gehalten, der Präsident des Bundes der deutschen Industrie, und hat die Politik aufgefordert, auf die Jugendlichen, die wahrzunehmen, auch darauf zu hören, und dass es jetzt eben nicht immer nur darum gehen dürfe, das Ziel zu beschreiben, also in Form von 2020er, 2030er, 2050er Zielen, sondern dass die Bundesregierung einfach Butter bei die Fische tun muss, wie diese Ziele denn erreicht werden können. Und da hat er eine gemischte Bilanz der bisher eingesetzten Regierungskommissionen gezogen. Die Kohlekommission, die ja den Kohleausstieg bis 2038 erarbeitet hat, die habe gute Arbeit geleistet. Die Verkehrskommission hingegen kommt ja nicht auf den Anteil von CO2-Einsparungen, wie sie eigentlich müsste, laut Klimaschutzplänen. Und die Gebäudekommission, sagt Dieter Kempf, ja, die ist bei der Ankündigung geblieben. Insofern ist mehr Zeit nötig, auch sagt Dieter Kempf, gerade im Verkehrsbereich. Wenn man da die Klimaschutzziele erreichen will, dann schlägt der BDI vor, dass man nicht die Marke 2030 als nächste Zielmarke halten sollte, um die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich einzusparen, sondern dass man diesem Sektor mehr Zeit geben sollte, etwa bis zum Jahr 2035. Das wäre volkswirtschaftlich sinnvoller und deutlich günstiger, um die CO2-Ziele im Verkehrssektor einzureichen.
Bund und Länder haben sich offenbar auf ein Programm zur Unterstützung der Braunkohleregionen geeinigt, um den Kohleausstieg voranzubringen. Das ist ein anderes Thema, das beim BDI-Kongress vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber was soll da passieren?
Naja, das ist auch ein Erbe jetzt der Kohlekommission. Die hatte sich ja nicht nur auf einen Fahrplan zum Kohleausstiegsgesetz geeinigt, sondern eben auch auf ein sogenanntes Maßnahmengesetz. Dahinter verbirgt sich ein Programm, das den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren in Ost- und Westdeutschland finanzieren und unterstützen soll. Da gibt es jetzt eine Einigung des Bundesfinanzministers von Olaf Scholz mit den betroffenen Kohlebundesländern, ein Sofortprogramm mit einem Volumen Volumen von 260 Millionen Euro, das für den Ausbau der Infrastruktur oder auch für die Ansiedlung von Bundesbehörden jetzt bereitgestellt werden soll. Der Bund wird den Löwenanteil dieses Volumens übernehmen. Und dahinter steckt natürlich auch der Blick der Politik auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst. Da will man jetzt liefern, denn man weiß, dieser Kohleausstieg wird sozial nur vertretbar und akzeptiert werden in den Braunkohleregionen, wenn er mit einem finanzierten Strukturwandel verbunden wird.
Barbara Schmidt-Watern war das aus Berlin. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Am Ende einer Flugreise kommt am Gepäckband oft eine gewisse Spannung auf. Ist mein Koffer mit dabei? Das ist keineswegs selbstverständlich. Immer wieder gehen Gepäckstücke verloren oder sie kommen deutlich verspätet an. In solchen Fällen haben die Reisenden Rechte. Welche das sind und wie man sie durchsetzt, das erfahren Sie im Verbrauchertipp von Ann-Kathrin Stracke.
Wenn die eigenen Koffer oder Taschen nach dem Flug nicht auf dem Gepäckband auftauchen, ist das für die Reisenden vor allem erst einmal eins: ärgerlich und lästig. Zwar werden die meisten Gepäckstücke nach der Landung wiedergefunden, doch das hilft bei der Ankunft nicht. Ann Kempkens, Fachanwalt für Verbraucherrecht, rät den Reisenden, bereits direkt am Flughafen eine Meldung am Schalter für verlorenes Gepäck zu machen.
Ich muss sofort einen Anspruch geltend machen gegenüber der Fluggesellschaft. Das muss ich also sofort melden, wenn so ein Gepäckstück verschwunden ist. Und wenn das dann verschwunden bleibt, muss eben Schadenersatz geleistet werden. Da muss ich nachweisen, was drin war. Also am besten bitte Fotos machen bei jeder Reise und ungefähr eine Vorstellung haben, was genau in diesem Koffer ist. Und wenn ich dann nachweisen kann, wie hoch der Schaden ist, dann muss die Fluggesellschaft das erstatten.
Und das sind maximal etwas über 1.200 Euro. So ist es im Montrealer Abkommen festgelegt. Besteht ein höherer Schutz, sollte der Reisende das vorher entweder mit der Fluggesellschaft vereinbaren oder eine zusätzliche Gepäckversicherung abschließen. Für die erste Zeit am Urlaubsort hat der Reisende das Recht, sich neue Kleidung auf Kosten der Fluggesellschaft zu kaufen. Allerdings darf dies nur im Rahmen der Erforderlichkeit geschehen. Das bedeutet also, wer zu den Filmfestspielen nach Cannes fliegt und an dem Tag der Ankunft eine festliche Garderobe benötigt, hat das Recht, sich ein neues Abendkleid zu kaufen. Fliegt eine Person allerdings in den Strandurlaub, würde sie von der Fluggesellschaft vermutlich nur Kosten für Shorts und Shirt erstattet bekommen. Die Ansprüche bestehen demnach entweder gegen die Airline oder gegen den Reiseveranstalter, sagt Arndt Kempkens, Fachanwalt für Verbraucherrecht.
Da geht es natürlich auch um entgangene Urlaubsfreuden, denn wenn ich beispielsweise eine Taucherausrüstung in einem Tauchurlaub nicht nutzen kann, dann ist ja ein ganz erheblicher Teil meines Urlaubs gemindert. Dann kann ich erstmal den Reisepreis mindern. Man kann vielleicht sagen, so normalerweise 20-30% bei normalem Gepäck, beim Tauchurlaub wahrscheinlich auch vielleicht 75% des täglichen Reisepreises, bis die Taucherausrüstung dann da ist.
Zusätzlich zu diesen Kosten kann der Reisende auch noch ein Schmerzensgeld bis zur Höhe des Reisepreises geltend machen. Auch kommt es vor, dass Teile aus Koffern oder Taschen verschwinden. Dies sei häufig schwer nachzuweisen, so Verbraucherschützer. Hier könnten Reisende nur einen Anspruch geltend machen, wenn sie nachweisen können, dass die Fluggesellschaft für das Verschwinden der Teile aus dem Gepäck verantwortlich ist. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg rät den Reisenden daher, möglichst keine Wertgegenstände im Koffer zu transportieren.
Wichtig ist es natürlich, dass man Sachen, die man dringend benötigt, vielleicht Medikamente oder wichtige Dokumente, dass man die ins Handgepäck tut. Dann sollte man einen Koffer natürlich gut wiedererkennen können, wenn er dann ausgeladen wird. Es ist wichtig, dass ich meine Ansprüche schnell geltend mache. Es gibt dort Ausschlussfristen.
Ist das Gepäckstück beschädigt, haben Reisende 7 Tage Zeit, um dies schriftlich zu erklären. Bei verspätetem Gepäck haben sie 21 Tage Zeit dafür. Verstreichen diese Fristen, haben Reisende keinen rechtlichen Anspruch mehr. Bereitwillig zahlen werden die wenigsten Airlines, so der Fachanwalt.
Oftmals machen die Fluggesellschaften damit so ihren Schnitt, dass eben die Leute dann irgendwann den Mumm und die Lust verlieren, sich darum weiter zu kümmern. Und das sollte man unbedingt als Fluggast vermeiden.
Der Verbrauchertipp von Ann-Kathrin Stracke. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Informationen am Mittag mit Dirk-Oliver Heckmann am Mikrofon. Und es geht darin unter anderem um eine mögliche Verschiebung des Brexit.